ARD.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Amerika. Wir müssen reden. Ich bin Ingo Zamperoni von den ARD-Tagesthemen.
Und ich bin Jennifer Bourguignon, US-Amerikanerin und Redakteurin. Und welcome back, Ingo.
Vielen Dank, ja.
Ja, du warst gerade unterwegs in die Staaten für deine Doku und kam zurück direkt von Flughafen in Studio hier.
Genau, vorhin gelandet, gerade hier wieder in Hamburg und direkt hier ins Recording-Studio, um eine neue Folge aufzunehmen, mit einem Tag Verspätung, wenn man so will. Aber ja, es war eine irre Reise. Wir haben viel erlebt. Wir waren vor allen Dingen im Mittleren Westen unterwegs. Wir waren unter anderem in deiner Heimatstadt Green Bay, haben Bekannte getroffen von dir. Und natürlich habe ich dir auch ein paar Cheese Curds mitgebracht.
Yes.
Squeaky, wie sie sein müssen. Und wir waren in Chicago, wir waren in Nashville, Tennessee, haben eine Menge Leute und Begegnungen gehabt. Und darüber will ich auch gleich so ein bisschen erzählen, was ich da alles erlebt habe. Aber natürlich die große Story auch, und das war vom Timing geradezu perfekt, war natürlich der letzten Tage die große Frage nach der desaströsen TV-Debatte mit Donald Trump und Joe Biden, ob Joe Biden tatsächlich im Rennen bleibt oder vielleicht doch aussteigt. Wir erinnern uns, unsere letzte Folge war ja eine Sonderfolge, die haben wir noch mitten in der Nacht in den frühen Morgenstunden deutscher Zeit aufgezeichnet, weil wir so perplex waren nach dieser TV-Debatte und
schockiert, ja. Eigentlich in Schock waren wir und mussten das diskutieren. Wir waren in diesen 90 Minuten immer hin und zurück mit Nachrichten, mit WhatsApps, aber genau, also wir haben gesagt, ja, wir müssen irgendwas aufnehmen, wir müssen das diskutieren und das nur, nicht nur wir, also wie wir sehen, die
ganz
USA
Amerika
hat nicht aufgehört zu diskutieren seit dieser Debatte und jetzt läuft die nächste Debatte und das ist, wie du sagtest, also will he or won't he, also bleibt er der Kandidat der Demokraten oder steigt
Should I stay or
aus.
Should I go now?
Ja, genau.
Ja, ich bin halt gelandet dann in Chicago an diesem Freitag und da waren das natürlich gerade am Tag danach, da waren überall die Nachrichtenkanäle voll und über das ganze Wochenende auch und da dachte ich, das war klar, aber es bis zum Abflug gestern Abend noch im Hotel war die Debatte groß und jetzt muss man wissen, natürlich die vergangene Woche war eine Holiday Week in den USA, 4th of July, da waren viele Politiker auch zu Hause und waren in ihren Wahlkreisen. Und da war das politische Washington so ein bisschen auf Pause, wenn man so will. Aber die Debatte bei den Republikanern und bei den eher republikanisch lehnenden Sendern war das natürlich dann ein Riesenthema. Aber eben auch bei CNN, bei MSNBC und bei den Demokraten eine große Debatte. Und ja, es ist, glaube ich, immer noch nicht ganz ausgemacht. Also da ist eine Menge, Joe Biden hat ja sehr stark sich dafür ausgesprochen, ist immer wieder wiederholt, I won't go, nur der Herr im Himmel wird ihn quasi davon abhalten, für dieses Rennen auszusteigen.
Das hat er gesagt letzte Woche in einem Interview mit ABC News, mit George Stephanopoulos. Und es gab viele Erwartungen, war seine Chance, hinzusetzen mit dieser Journalist und zu reden, Gesicht zu Gesicht und zu antworten, ein paar Fragen über der Debatte, wie er das sah, was er dachte und ob er tatsächlich bereit ist für eine zweite Amtszeit und für der Wahlkampf, das kommt.
Ja, und mein Eindruck war, dass dieses Gespräch nicht wirklich die große Frage beantwortet hat, ob er fit genug ist für weitere 4 Jahre. Also sein Alter war ja, haben wir auch in vielen Folgen hier schon immer ein Thema gewesen, war es auch schon vor 4 Jahren.
Also, ich würde gerade sagen, also
das war
schon seit 2020.
Genau. Aber jetzt ist es natürlich bei den Republikanern sowieso, die haben jetzt auch wieder gesagt, wir haben es euch die ganze Zeit gesagt, das ist natürlich ein großes Thema, aber jetzt ist es eben auch bei den Demokraten gewesen und Joe Bidens Kampagne versucht da gegenzuhalten massiv, also ich habe das auch gemerkt im Hotel, immer wenn ich den Fernseher irgendwie angemacht habe, abends, da liefen ständig Joe Biden Werbespots, also Wahlkampfspots. Also sie versuchten so richtig zu flood the airwaves so ein bisschen und haben versucht,
flood the zone, wie man
ja,
sagt.
Genau, also da so ein bisschen gegenzuhalten und überall nochmal auch, denn das große Problem dabei ist, natürlich ist jetzt die Debatte nicht um Donald Trump, das ist ja das, was eigentlich, worum es gehen sollte für die Demokraten, dass man da zeigt, das ist ein verurteilter Straftäter und was es bedeutet für das Land, aber die Debatte der letzten Tage, und das wird auch noch weitergehen, war einfach Joe Biden und ob er der Richtige noch ist.
Das ist so ein Geschenk für Trump, ne? Das könnte nicht besser laufen für ihn nach dieser Debatte. Nicht nur, sah er aus als der Stärke, obwohl er so viel gelogen hat, aber zweitens, der Debatte war nur um Biden und der Demokratische Partei und wie es weitergeht. Und jetzt sieht man, wie du sagtest, also hier auch liest man nur diese Debatte in die Zeitung, die haben einen Ticker gefühlt, also auf jede Nachrichtensender. Also,
ja, die zählen sogar mit, welche Abgeordneten jetzt doch sagen, sie wären dafür, dass ein anderer Kandidat, eine andere Kandidatin.
So heißt diskutiert. Ich habe das Gefühl, es gibt so drei Gruppen. Entweder die sagen, dass er soll auf jeden Fall gehen, er kann nicht jetzt der Nominee sein, oder die beiden unterstützen trotz alles und sagen, nee, er ist unser Kandidat und er bleibt so. Oder die andere, die, wie du sagtest, er ist jetzt überall zu sehen in Werbespots, in Interviews und die sind die sozusagen Show me what you got Leute. Die Leute, die wollen sagen, warte mal, warten wir ab, lass uns hören von ihm, lass uns beobachten, lass uns sehen. Also diese Woche, wie wir wissen, ist eine große NATO-Konferenz in Washington D.C. und
75 Jahre Jubiläum des Bündnisses. Und ich glaube auch nicht, dass es in diesen Tagen, wo er dann auf der internationalen Bühne steht, dass sie ihm da in den Rücken fallen werden. Aber es ist halt die entscheidende Woche jetzt auf jeden Fall. Das war auch die einhellige Meinung in den USA. Wenn er die gut übersteht, sage ich mal, dann dürfte vielleicht das Feuer ausgetreten sein, zumindest an manchen Stellen. Aber
für eine Weile,
Zweifel,
ne?
Ja.
Es ist nur
eine Frage
ist
der Zeit, bis es wieder hochkommt.
Immer diese Erwartung auf der nächste Auftritt, der nächste, wie wir wissen, er hat ein paar Interviews gemacht letztes Wochenende mit Radiosender und es kam dann raus, dass der Weiße Haus hat die Fragen an die Interviewers, an der Journalisten gegeben, sodass Biden war schon gut vorbereitet. Also er hat auch neulich Morning Joe, das ist eine Nachrichtensendung an MSNBC. Er hat angerufen und dann ist es ein bisschen leichter, weil man nicht vor der Kamera ist, aber kann einfach da sitzen und sprechen. Es ist ein bisschen leichter auch, dass man nicht sieht, ob man liest direkt von irgendwas. Oder
also geholfen hat natürlich auch nicht, dass es dann verkündet wurde von seiner Kampagne vergangene Woche, dass er weniger Abendtermine wahrnehmen wird und so ab 20 Uhr keine Termine mehr, um dann sich besser ausruhen zu können oder früh ins Bett gehen zu können. Und da denkt man sich, naja, aber wenn nachts um 3 die Krise klingelt, was dann? Dann sagt man, sorry, der Präsident muss sich noch erholen. Ja. Das sind halt alles so diese Punkte. Also genau, wie du sagst, er hat sich aktiv jetzt viel mehr eingeschaltet. Er wird jetzt auch Ende der Woche eine Pressekonferenz geben. Da hat er ja kaum noch welche gegeben. Meiner Meinung nach, und das war auch so auf vielen Sendern so die Meinung, hätte er vergangene Woche fast eigentlich täglich sich hinstellen müssen. Jeden Tag eine halbe Stunde Pressekonferenz ist viel präsenter jetzt und das muss er auch zeigen. Aber die Frage ist halt, ob er es bislang geschafft hat. Und den Eindruck hatte ich nicht, denn die Antworten auf die Frage, na, habt ihr die TV-Debatte gesagt, auf beiden Seiten, sowohl Republikaner, die ich interviewt habe, als auch Demokraten, waren in erster Linie, it's sad. Und das ist, glaube ich, Mitleid im Prinzip. Also es ist traurig irgendwie anzusehen und schützt ihn seine Familie nicht irgendwie davor. Und das ist, glaube ich, keine gute Plattform, um jetzt in diesen harten Wahlkampf zu gehen. Und auch jetzt, ich glaube, Donald Trump übrigens und auch die Republikaner, die hoffen gewisserweise, dass er dabei bleibt, weil sie sich gegen einen Joe Biden die größten Chancen ausrechnen nach dieser Performance. Ja. Und sollte Joe Biden tatsächlich drin im Rennen bleiben und gewinnen, werden sie umso mehr die Wahl in Zweifel ziehen und sich fragen, wie konnten wir gegen diesen Kandidaten verlieren und erst recht nicht akzeptieren. Ja. Aber
die Republikaner wollen auf jeden Fall, dass Biden Trumps Konkurrent ist. Es gab sogar Bericht von Fox News, die haben gesagt, dass die Heritage Foundation, eine Rex Think Tank Stiftung, macht schon Recherche, um was man legal machen könnte gegen einen Wechsel von Kandidaten, ob das wirklich, also das ist auch das Problem, ne? So, wir haben eine Vorwahlkampf und Biden hat der Vorwahl gewonnen. Er hat genug Delegierten jetzt gesammelt von die Wähler, dass er soll, obwohl es noch nicht offiziell ist, aber weil das offiziell wird erst im August bei der Parteitag, er hat genug. Und das ist auch die Frage von, wie es weitergehen würde. Also kann er, also wie wir wissen, es ist nicht ein System wie hier, die Parteien in den USA sind nicht wie hier in Deutschland. Biden ist der Einzige, der kann entscheiden, ob er im Rennen bleibt oder nicht.
Ja.
Und wenn, nur wenn er sagt, okay Leute, also es gibt viele Leute, die haben Einfluss über ihn, also Spender oder es gibt jetzt, ich glaube, 5 oder 6 Abgeordnete, die rausgekommen sind und haben in der Öffentlichkeit gesagt, dass er soll zurücktreten. Aber also er selber muss dann diese Entscheidung machen, zusammen mit seiner Familie oder seinem engsten Ratgeber. Und bis dann ist er der Nominee. Und aber alle fragen, wie wird das dann weitergehen? Geht das einfach nur rüber an seine Vizepräsidentin Kamala Harris?
Ja, oder? Es gibt in den USA, wo diese drei Szenarien jetzt vergangene Woche zirkuliert. Also das eine ist, er bleibt im Rennen, so wie er sagt. Er hat jetzt Anfang dieser Woche jetzt einen Brief auch an die demokratischen Abgeordneten geschrieben und nach dem Motto, ich bin der Nominierte, die Parteibasis hat mich bei den Vorwahlen gewählt. Die zweite Variante ist eben, dass er nominiert wird, zwar beim Nominierungsparteitag in Chicago nächsten Monat, aber danach vielleicht aussteigt und es dann an Kamala Harris weitergibt. Also nach dem Parteitag würde es die Parteiführung, auch wenn die jetzt nicht so präsent ist, aber dann doch entscheiden, also DNC-Chair und die Parteigranden. Die dritte wäre halt, dass es bei der Convention passiert, ne? Dass da eine Brokered-Convention ist, dass dann Leute sagen, hier, ich werfe trotzdem meinen Hut in den Ring, auch wenn die meisten Delegierten bei den Vorwahlen an Joe Biden gegangen sind. Aber da waren sie halt noch nicht im Rennen und jetzt sind die Situation ist eine andere jetzt einfach nach dieser TV-Debatte und dieser großen Frage, die im Raum steht. Und es geht darum, Donald Trump ja zu schlagen. Ist er der richtige Mann noch dafür? Und da haben viele, auch viele Abgeordnete, die so ein bisschen ihr Schicksal mit Joe Biden verknüpft haben, Fragezeichen. Aber er sagt halt, der Präsident, hey, 2020 haben alle gesagt, ich bin zu alt und ich habe ihn geschlagen. 2022 bei den Midterms haben alle gedacht, da kommt die große rote Welle und die Republikaner fluten das Haus und gewinnen so viele Sitze und dann war das nur eine hauchdünne Mehrheit, mit der sie davon gekommen sind. Also wo alle gesagt haben, vielleicht sind das die Erfolge auch von Joe Biden und er hat ja auch was vorzuweisen, aber das Problem ist, das ist alles nach hinten geblickt und nicht nach vorne geblickt.
Das ist das, also das war vor 2 Jahren oder vor 4 Jahren, was eigentlich nicht so eine lange Zeit ist, aber in seinem Alter, das kann viel bedeuten. Und wie wir gesehen haben, ich glaube, alle waren auch so schockiert bei der Debatte, weil wir haben ihn nie so gesehen, weil er hat diese Gruppe im Weißen Haus, die haben ihn geschützt von Interviews zum Beispiel. Also Barack Obama in seiner ersten Amtszeit hat mehr als 570 Interviews oder Pressekonferenzen gegeben. Also Trump hat auch in die gleichen Zeit 468 und Biden in dieser Zeit hat nur 164 gegeben. Also das ist wirklich, deswegen, Leute sind so schockiert und wissen auch nicht, dann fragen sich, wenn die das verstecken oder wenn sie wollten das verstecken, wie seine Zustand ist, dann was verstecken sie noch? Oder erzählen die ganze Wahrheit? Oder ist es schlimmer, als wir denken? Und wir haben nur ein bisschen davon gesehen. Wie schlimm ist das wirklich? Und das ist echt ein Problem. Genau, wie du sagtest, er soll also rausgehen, er soll also jeden Tag auf die Bühne sein, jeden Tag Interviews geben, so dass er zeigen kann, das war, wie er sagte, nur a bad night, eine schlechte Nacht und nicht, also ja, der wie er normalerweise ist. Ich glaube, Nancy Pelosi, die ehemalige Sprecherin des Haus, hat auch gesagt in einem Interview, ist das nur eine Episode oder ist das sein Zustand? Und dann, also wenn das nur eine schlechte Nacht war, okay, aber wenn das wirklich mehr ist, dann müssen wir vielleicht anders denken.
Auf Fox News jedenfalls habe ich gesehen, die Demokraten, wenn sie das wechseln, das wäre ja undemokratisch und gegen den Willen des Volkes sozusagen. Also die hoffen sehr, dass Joe Biden im Rennen bleibt, weil sie sich einfach die besten Chancen ausrechnen dagegen. Das Problem natürlich für jeden anderen demokratischen Kandidaten ist, es ist so spät jetzt auch im Rennen. Wir haben die Wahl in 4 Monaten. Und du brauchst so viel Geld. Ich habe das ja gesehen letzte Woche, diese ganzen Werbespots, überall auch auf dem Highway, wenn so große elektronische Plakattafeln sind, die dann auch, wo man das ständig neu einspielen kann, überall Your Nominee is a Convicted Felon, ne? Von der Biden-Kampagne stand da groß auf der Autobahn. Liebe Republikaner, euer Kandidat ist ein Straftäter und solche Dinge. Das kostet alles Geld und die vielen Werbespots. Also wirklich, das war auffallend. Und für wer auch immer jetzt noch aufholen müsste, der bräuchte ja auch ganz, ganz viel Geld. Und so aus dem Stand heraus sammelst du das nicht so leicht und so schnell. Das heißt, das ist ja ein Grund, es gibt ja einen Grund, warum diese ganzen Kampagnen schon über Jahre angeschoben werden, um da schon mal so einen Grundstock zu bilden, auf den man zurückgreifen kann und schon 1-2 Jahre spätestens vorher man das anmelden muss und dann das Geld sammeln. Und das ist auch ein Problem, das ganze Geld, das die Biden-Harris-Kampagne jetzt schon gesammelt hat. Ich bin mir nicht so hundertprozentig sicher, aber ich habe das jetzt verfolgt, man kann das nicht einfach dann umschichten auf einen anderen Kandidaten.
Weil aber man könnte das umschieben auf Kamala Harris als die
genau,
Vize.
Genau, weil die Teil
und
des Tickets ist.
Das wäre dann ein Argument eigentlich für Harris, dass sie dieses Geld benutzen kann. Es gibt andere Spender, die haben gesagt, ich gebe kein Geld mehr an Biden, nur an andere demokratische Kandidaten, so die Down-Ballot-Kandidaten, wie man sagt, also in andere Rennen im Senat, im Haus, in andere Bundesstaaten. Aber,
was ja auch wichtig ist.
Aber für der Präsidentwahl, also solange Biden der Kandidat ist, dann gebe ich kein Geld mehr.
Genau, aber dieses ganze Geld, das die eben haben, die vielen, vielen Millionen, ja, das würde, wenn es nicht Harris wäre oder Biden nach wie vor, dann, ja, dann wird es irgendwo geparkt. Die können natürlich grundsätzlich für demokratische Anliegen dann benutzt werden, im Sinne von Joe Biden, aber eben nicht für eine Präsidentschaftskandidate, weil es eben die Kampagnenfinanzierungsgesetze da recht streng sind und das wäre dann nicht so einfach. Also da gibt es so eine Menge technische, eine Menge auch politische Fragen und Hürden. Deswegen ist es eben so ein Ritt auf der Rasierklinge in gewisser Weise. Die Demokraten wissen nicht, sollen wir denn das Ruder jetzt noch rumreißen mit allem? Denn Joe Biden, das darf man auch nicht vergessen, ist einer der wenigen Politiker auch in dieser demokratischen Partei, die so beide Flügel so ein bisschen abdecken auch. Das ist ja in sich auch eine gespaltene Partei mit den progressiven Liberalen auf der einen Seite und mehr so den Mainstream-Mitte-Politikern auf der anderen Seite. Und Joe Biden hat es zumindest geschafft, da den Deckel drauf zu halten. Das könnte theoretisch auch total explodieren und Fraktionen aber wieder auseinanderbrechen.
Ja, aber also vielleicht dann ist das eine gute Möglichkeit bei der Parteitag, eine kleine, also Art, also kleiner Vorwahlkampf zu haben, wo man mehrere Kandidaten auf die Bühne haben könnte. Das wäre, ich meine, Trump wäre so neidisch von die ganze Medienaufmerksamkeit, dass diese Event, das ist wirklich, muss man sagen, die Amerikaner flippen ein bisschen aus, oder? Weil das so unprecedented ist. Das ist so eine Punkt in unserer Geschichte, wo niemand weiß ganz genau, wohin das geht. Es ist nicht das einzige Mal, dass jemand als Kandidat zurückgetreten hat, aber jetzt in diese neue Zeiten seit der Vorwahl entscheidet, wer der Kandidat wird. Das ist ziemlich new territory. Also wirklich.
Ja, absolut spannend und wird auch hoch diskutiert. Also überall, auch wenn so mal aufzog, so die Leute, na, and wenn er sagt, did you see the debate oder what's gonna happen, is he gonna. Also es ist wirklich ein Riesengesprächsthema. Natürlich, es geht um den Präsidenten und es geht um die Frage, wer das Weiße Haus regiert oder vom Weißen Haus aus regiert. Insofern ist das natürlich verständlich, aber ich meine, die Demokraten haben gerade, und es ist lustig, dass dieses Mal der Parteitag wieder in Chicago stattfindet, wie vor in den 60er Jahren 1968. Mhm. Das war eben so ein Brokered Convention, weil Lyndon B. Johnson, der Präsident, ziemlich überraschend, auch wegen der großen Kritik im Zuge des Vietnamkriegs und sein Handling dessen, und dann gesagt hat, ich trete nicht nochmal an. Und dann war das so ein Free-for-All. Robert Kennedy war dann der Frontrunner, der ist dann tragischerweise erschossen worden, der Bruder von John F. Kennedy im Wahlkampf. Aber dann ging das ziemlich hektisch und chaotisch hin und her. Ich habe jetzt auch wieder Beiträge dazu gesehen, vergangene Woche, wo das wirklich die Partei fast zerrissen hätte. Und dann hat sich Hubert Humphreys durchgesetzt, der aber auch nicht so beliebt war. Und dann hat am Ende die Wahl Richard Nixon gewonnen, der Republikaner. Also da gibt es auch Narben, wenn man so will, bei den Demokraten, die gesagt haben, oh, Wir haben unsere Lektion gelernt, da sind wir nicht gut mitgefahren mit so einer Brokered Convention und dem ganzen Hauen und Stechen, was dann passieren könnte. Dann lass uns doch lieber dabei bleiben.
Das ist ja auf jeden Fall ein Risiko. Und ein anderer Name erzählt warum, also Ron DeSantis. Also er war jemand, der so beliebt war in der Vorwahlkampf für der Republikaner. Mein Vater war total verliebt und hat gesagt, der ist der Nächste, ist wie Trump, aber nicht Trump, er ist Trump. So einfach besser. Und dann haben wir gesehen, wie er war auf die Debattebühne, wie er war, als er auf die Bühne war in die Bundesstaaten, als er unterwegs war für seine Wahlkampf. Und er irgendwie kam nicht gut rüber. Und das ist irgendwas, dieser Vorwahlkampf ist eine Zeit für die Kandidaten, sich zu testen, für die Medien zu beobachten und durch ihr, wie sagt man, durch ihre Schränke so zu gehen für Skeletons in die Closet oder
genau, aber das ist irgendwelche Leichen. Wir sagen nicht Skelette im Schrank, sondern im Deutschen würde man sagen, der hat irgendwelche Leichen im Keller.
Leichen im Keller.
Also im Englischen sagt man Skeletons in the Closet. Ja, genau. Also bei uns würde man den Keller durchforsten, ob da irgendwelche Leichen versteckt sind.
Ja, aber das ist eine wichtige Zeit, eine wichtige Prüfung und diese neue demokratische Kandidat würde das verpassen und das ist auch dann ein großes Risiko, nicht nur eine Brokered Convention, aber dass diese Person, und man könnte sagen, okay, aber Harris ist die Vizepräsidentin, aber sie, das ist auch, glaube ich, nicht die gleiche wie das Test, das man hat, wenn man auf eine National-Presidential-Kampagne ist.
Ja, also dieser Vorwahlkampf ist, man kann es nicht anders umschreiben, ein wirkliches Stahlbad, durch das man da geht als Kandidat und ist wirklich auf Herz und Nieren geprüft, auf alles Mögliche. Und um dann eben in diesen Wahlkampf gegen den Herausforderer oder den Gegenkandidaten bei den Republikanern eben zu treffen, das würde jetzt wegfallen sozusagen. Also das ist, das sind, glaube ich, das, was gerade alle so ein bisschen im Herzen bewegen. Ich glaube nicht, dass sie ihm jetzt diese Woche in den Rücken fallen werden, wo die NATO und das NATO-Jubiläum in Washington stattfinden und er auch Stärke zeigen muss und soll. Die Frage ist halt, ich glaube, die kommende Woche, wenn es dann wirklich darum geht, ist das dann ausgetreten, das Feuer so ein bisschen oder schwelt das immer weiter und lodert sogar vielleicht noch, ob dann irgendwann doch eine kritische Masse an Abgeordneten, an Senatoren sich vielleicht doch melden. Wenn so Großspender aussteigen, das wirkt dann immer so dramatisch irgendwie, was ich, die Erbin des Disney-Konzerns hat gesagt, ich werde auch kein Geld mehr geben. Ja gut, das klingt dann immer so, aber es wird, da ist genug Geld da für die Kampagne und es wird auch eine Menge andere Spenden geben. Und wie gesagt, der Gegenkandidat ist nach wie vor Donald Trump. Mhm. Also das ist eigentlich genug, um die demokratische Basis auch weiterhin bei der Stange zu halten. Aber
ich glaube, also man soll nicht auch vergessen, dass in 2016 15 Senators und 24 Abgeordnete sind raus in der Öffentlichkeit gekommen und haben gesagt, dass Trump soll zurücktreten, also wegen dieser Grabbing by the Pussy Tape. Mhm. Also diese Access Hollywood. Genau,
ja.
Also und das war nur 1-2 Monate bevor der Wahltag und deswegen war das auch eigentlich am Ende so knapp, aber das hat er überlebt. Also auch wenn mehr Abgeordnete oder Senator kommen raus diese Woche, es ist immer noch ein großes Risiko, eine Kandidat zu wechseln. Und ich glaube auch, dass viele Leute, die jetzt diskutieren, jeden Abend im Fernsehen, soll er oder soll er nicht, also die würden lieber für eine Kartoffel wählen als für Trump. Also diese Leute sind fest. Also es gibt Leute, die nie im Leben, du kannst die nicht genug Geld bezahlen, für Trump zu wählen. Aber das geht nicht um diese Leute. Es geht um die Leute, die immer noch unentschieden sind. Und ich weiß nicht.
Ja. Oder auch die Mobilisierung, ne? Also, dass jemand dann sagt, nee, sorry, ich diesen älteren Herrn, das kann nicht unser Präsident sein, aber für Trump auch nicht, dann vielleicht doch nicht wählen oder für einen dritten Kandidaten.
Aber ich habe auch ein paar Interviews gesehen mit Leuten nach der Debatte und es gab zum Beispiel eine Frau und sie hat gesagt, ja, ich wähle normalerweise demokratisch, weil die sind mehr, also meine Meinung. Aber dann habe ich der Debatte gesehen und Biden sah so alt aus und Trump, er sah stark aus. Und dann habe ich gedacht, und dann hat sie auch, ja, und er hat gesagt, dass jeder Bundesstaat darf entscheiden wegen Abtreibungsrecht. Und das finde ich okay. Also allein, dass diese Frau, also dieser Mann lügt so viel und dass sie ihm geglaubt hat, also dann hat sie also ihre eigenen Probleme. Aber es geht so viel um diese Optik und besonders um diese Wähler, die vielleicht nicht so viel zu tun mit Politik haben, nicht für Politik nicht so sich interessieren und dann tun nur, wenn es gibt eine Debatte oder kurz vor und es ist diese Leute, die würden dann so wichtig sein für das Ergebnis.
So kurz, es gibt ja die Meinung, dass eigentlich nur die letzten 3 Wochen vor der Wahl entscheidend sind, wer dann irgendwie da die Nase vorn hat. Aber noch wagt sich halt auch keiner von den Namen, die immer wieder zirkulieren. Wir haben es ja auch schon oft angesprochen. Entweder Gavin Newsom, der Gouverneur von Kalifornien, oder Gretchen Whitmer, die Gouverneurin von Michigan. Es hat sich halt noch keiner rausgewagt. Und auch Gavin Newsom eben, der Gouverneur von Kalifornien, hat gesagt, nein, ich werde das nicht machen. Keiner will als der Königsmörder dastehen.
Ich finde eben ein bisschen mehr opportunistisch. Also
ja, aber noch will keiner als der Königsmörder dastehen. Also noch ist die Masse nicht kritisch und schwer genug, um zu sagen, okay, jetzt schubse ich sie über den Berg und dann sind wir auf der anderen Seite. Aber
Biden selbst sagt, oder die Almighty Lord, wie er sagt, oder Gott kommt runter und sagt ihm, dass er so zurücktreten. Nee, aber also die müssen aber trotzdem überlegen, weil das ist noch nicht fest und die müssen bereit sein.
Interessant wäre, wenn sie das nächste Woche tatsächlich machen. Nächste Woche ist ja, und wir waren in Milwaukee auf dem Weg nach Green Bay auch, da ist ja die Convention der Republikaner ab dem 15. Juli, Montag bis Donnerstag. Und habe schon überlegt, vielleicht verkünden sie es da einfach, um den Republikanern und Donald Trump die Show zu stehlen. Denn da würde, glaube ich, erstmal niemand mehr groß über den Parteitag der Republikaner berichten, wenn Joe Biden aus dem Rennen aussteigt.
Ja, stell mal vor.
Aber ja, nee, das ist auf jeden Fall, es war eine unheimlich aufregende Zeit da, das so mitzubekommen. Und auch klar, es war die Airwaves im Radio und im Fernsehen war voll davon. Und ich glaube, die Biden-Kampagne stemmt sich aber da noch vehement und mit aller Kraft dagegen. Und das ist erstmal egal, weil was so kritische Stimmen sagen bei Biden, da ist es so noch nicht angekommen.
Ich muss fragen, in die Staaten, als du da warst, es gibt eine Frage, die ich immer wieder bekomme, besonders in die letzten 2 Wochen von deutschen Freunden, und das ist, was ist mit Michelle? Also ich finde das so süß und so lustig, wie die Deutschen sind so verliebt in Michelle Obama und dass sie die große Hoffnung ist hier in Deutschland. Und warum nicht? Aber sie wäre so toll. Und ich stimme zu, auf jeden Fall. Aber wie ich das sehe, sie würde lieber, ich weiß nicht.
Also davon war überhaupt nicht die Rede.
Nee, also echt?
Das war okay. Auch noch nicht mal irgendwie zirkuliert, sondern es ging tatsächlich, wenn, dann über J.B. Pritzker, der Gouverneur von Illinois und solche Leute, die waren so die Namen, die fielen, aber eben nicht Michelle Obama oder auch die Obamas insgesamt. Sie würde natürlich, würde sie auch bei den Demokraten so eine gewisse Energie auslösen und einen gewissen Enthusiasmus auch, den es braucht, der ja eben jetzt fehlt bei Biden. Ich glaube, bei Biden, wenn er im Rennen bleibt und deine Kritiker es nicht schaffen, ihn da vom Thron zu stoßen, dann wird das so eine Augen zu und durch. Und dann reden wir erstmal weiter. Dann ist das Hauptziel, Donald Trump zu verhindern für die Demokraten. Und dann, wer weiß, also man kann es sich kaum vorstellen, dass er wirklich nochmal ganze 4 Jahre durchziehen würde, denn es ist einfach ja auch so ein forderndes Amt in so vielen Belangen und Bereichen. Wie stehst du persönlich eigentlich dazu? Würdest du lieber sehen, dass Joe Biden doch aussteigt oder sagst du, das ist doch mir zu riskant, lieber Augen zu und durch?
Ehrlich gesagt, ich gehe immer hin und zurück und hin und zurück. Ich bin total zerrissen. Also einerseits denke ich, nee, Augen zu und durch, bleib einfach dabei, also konzentrieren uns auf den republikanischen Kandidat Trump. Andererseits denke ich so, ach, warum nicht, was, also es könnte richtig wir können auch viel Energie davon, wir können mehr, also was fehlt mit Biden auch, ist diese Energie, du erinnerst auch die 2008 Obama-Wahl, diese irgendjemand neu auf die Bühne, der so eine komplett neue, besonders gegen Trump, der nochmal ein alter weißer Mann ist, der wir alle schon kennen. Also vielleicht diese Energie von einer ganz neuen Kandidat würde die Demokraten diesen Schub geben, dass die brauchen. Also insofern, manchmal sage ich, ja, lass uns alles riskieren, let's do it. Also, aber dann.
Auch angesichts dessen, was da jetzt so in den letzten Tagen und so passiert ist.
Dann, wenn ich überlege, die Risiko, dann denke ich, oh nein, lieber sicher sein, lieber. Ich weiß nicht.
Naja, also, das ist auf jeden Fall die große Frage, vor der die Partei jetzt steht. Ich habe den Eindruck, dass Joe Biden, he's not going down without a fight. Also, der wird sich auf jeden Fall dagegen stemmen und der wird, ich glaube, solange es geht, versuchen, auf dem Ticket zu bleiben. Aber.
Ja, wie die beiden sagen, you take a licking, you keep on ticking.
Das habe ich noch nie gehört.
Also das ist mein Summary vielleicht. Aber er sagt auch, when you get knocked down, you get back up. Also wenn du, wie sagt man das, wenn du runterfällst, dann stehst du wieder auf und weiter gehst.
Ja, solange er die Kraft hat zum Wiederaufstehen, das ist halt die große Frage, ob das jetzt reicht. Naja, wir werden sehen.
Das ist irgendwas, dass ich, nicht das, aber diese 25. Amendment, also ist irgendwas, das kam, habe ich ein paar Mal in letzter Zeit gehört oder gelesen in die Presse, dass das ist eine, was heißt Resolution, und wo es steht, dass wenn der Präsident nicht, wenn er nicht mehr ausüben kann, dann muss er zurücktreten. Und das kann sein Kabinett sogar. Sie können einfach, ich weiß nicht, wie das gehen würde, also es ist noch nicht passiert, aber die können ihm einfach zusammensitzen,
wählen. Die können abstimmen sozusagen, können sich treffen und sagen, wir sehen eine Gefahr fürs Land, wenn man so will. Also genau. So groß muss man das, glaube ich, argumentieren und sagen, du bist nicht mehr zurechnungsfähig, du bist nicht mehr handlungsfähig.
Genau.
Und wir müssen dich im Interesse des Landes stürzen im Prinzip. Also.
Und ein paar Artikel, die ich gelesen habe, haben empfohlen, dass die das benutzen, diese 25th Amendment, und dann wird Kamala Harris die neue Präsidentin und dann könnte sie als die Kandidatin dann weiterkämpfen. Aber also ehrlich gesagt, ich glaube, das Das würde nie passieren.
Ich meine, Joe Biden hat immerhin, auch das wurde deutlich jetzt in den vergangenen Tagen, jeden hochrangigen Demokraten, den ich in Interviews gesehen habe im Fernsehen, die haben alle, das Erste, was sie immer gesagt haben, unser großer Respekt für die Leistung von Biden und was er alles für das Land und für die Partei und für uns getan hat. Und da ist, also ich glaube, auch ich habe einen Kolumnist der Washington Post, der sehr demokratisch und linksliberal fast schon gilt für amerikanische Verhältnisse, E.J. Dionne, hat eine Kolumne geschrieben, wo er gesagt hat, ich hätte mir gewünscht, ich hätte das, müsste das nie schreiben, aber er hat sich dafür ausgesprochen, dass Biden den Weg frei machen muss. Mhm. Und er schrieb, es tut mir, es zerreißt mir die Seele sozusagen, ja, dass er es schreiben muss, aber für das Interesse, im Interesse des Landes wäre das der richtige Weg. Aber das
genau
sehen
wie,
halt nur,
genau wie Van Jones an CNN nach der Debatte, er hatte wirklich Tränen in die Augen.
Ja, weil der eben so auch respektiert ist bei den Demokraten für all das.
Und dann sah man auch, als Biden war unterwegs mit seiner Familie nach Camp David, da gab es Leute, die sind draußen vor der Haus gestanden mit Schilder, wo es steht, so, we love you, Joe, but it's time to go. Also wir lieben dich, Joe, aber jetzt ist Zeit. Also du musst jetzt raus.
Also wie gesagt, ich glaube, da trauen sich die entscheidenden Leute noch nicht so aus dem Windschatten, weil sie eben nicht dann als der Königsmörder dastehen wollen. Aber die Debatte war eben nach dem ersten Wochenende und auch jetzt nach dem 4th of July Weekend und nicht vorbei. Also bis ich in den Flieger gestiegen bin gestern, war das noch ein großes Thema. Und ich glaube, diese Woche und vor allen Dingen auch die kommende Woche werden erstmal entscheidend sein. Das ist eine wichtige Woche. Diese Woche wird es wichtig sein für Joe Biden, wie er sich präsentiert als der Anführer der NATO, des NATO-Bündnisses. Aber dann kommende Woche, wenn diese Bilder dann vorbei sind
und
der Parteitag losgeht und die Attacken dann natürlich nochmal präsenter werden gegen Joe Biden, das ist dann, glaube ich, nochmal entscheidend, ob dann vielleicht sich genug angesammelt hat oder ob Joe Biden es gelungen ist, dann mit seinen verstärkten Auftritten zumindest die Zweifler so lange unter Kontrolle zu halten, dass es bis zur Convention reicht. Und was dort dann passiert in Chicago, also könnte eine extrem spannende Convention werden. Aus politikwissenschaftlicher Sicht natürlich wäre das ein hohes Fest sozusagen.
Und für die amerikanische Zuschauer, es wäre, wie man sagt, Must-See-TV.
Ja, also absolut. Also, aber noch ist es nicht so weit. Es war insofern spannend, vor diesem Hintergrund auch dort zu sein. Vielleicht zum Ende dieser Folge nochmal so ein paar Eindrücke, die ich gesammelt habe. Wir waren erst in Chicago, waren mit deinem Cousin Max und seinem Mann Adam bei der Pride Parade in Chicago und die ganze LGBTQ+-Community und gerade Max und Adam haben eben auch Angst, dass so gewisse Rechte, die sich die Community erkämpft hat und bekommen hat über die Jahre, dass die vielleicht, was Gesundheitsversorgung betrifft oder auch die Ehe für Homosexuelle, dass die erlaubt ist seit 2015, das war ja basierend auf einem Urteil des Supreme Courts, des obersten Gerichtshofes. Und wir haben gesehen, nach 50 Jahren Recht auf Abtreibung, das wurde gekippt. Vielleicht wird das ja auch gekippt in dem Klima, das vielleicht dann entstehen könnte. Also das sind alles so Punkte, die da angesprochen wurden. Und aber die Pride Parade, das war die erste, die ich wirklich von Anfang bis Ende mal miterlebt habe. Das war echt ein Karneval. Das war ein großes Fest und hat auch sehr viel Spaß gemacht, war sehr bunt. Und dann sind wir von dieser Party sozusagen dann nach Tennessee gefahren und haben dann quasi die Gegenstimmen gehört, also die konservative Seite, in Form von Kid Rock. Den haben wir getroffen in Nashville.
Und was hat Kid Rock zu sagen?
Ja, das war eine skurrile Begegnung. Also es war auch wirklich, also Nashville, muss man erstmal sagen, ist ja so eine Musikstadt. Ich war da noch nie zuvor. Überall diese Pubs und Clubs, die überall wird live Musik gespielt, die Bands, also es ist eine coole Atmosphäre und Kid Rock lebt da ein bisschen außerhalb auf so einem riesen Anwesen und hat sich da so einen ehemaligen Saloon, glaube ich, dahingestellt. Da war das Gespräch mit ihm und wir hatten so eine knappe halbe Stunde und der ist, man muss ja sagen, die Demokraten könnten ein ganzes Festival mit Unterstützern aus der Musik- und Rock- und Pop-Szene füllen, weil es da so viele gibt. Auch bei der Convention werden wir das wieder sehen.
Ganz Hollywood.
Halb Hollywood ist da oder fast ganz Hollywood. Mhm. Und bei den Republikanern ist es sehr spärlich gesät. Und Kid Rock hat sich halt, der ist von Haus aus konservativ, sagt er, schon immer gewesen. Aber der hat sich halt sehr auf die MAGA-Seite geschlagen, auf die Trump-Unterstützer-Seite, ist ein enger Freund geworden von Donald Trump sozusagen, hat dann noch Schlagzeilen gesorgt, als er mit einem Maschinengewehr Bud Light-Dosen zerschossen hat, weil Bud Light eine Transperson als Werbeträger gehabt hatte und da hat er gesagt, na, das geht zu weit und Bud Light hat es dann zurückgezogen, weil diese ganze
Echt?
Mega Basis, ja, hat quasi, der Marketingchef musste, glaube ich, gehen bei Budweiser.
Dann, jetzt trinke ich kein Bud Light mehr.
Ja, genau, das war dann die Gegenreaktion. Max und Adam haben gesagt, dann trinkt jetzt bei der ganzen LGBTQ-Plus-Community keiner mehr Bud Light. Aber ich fürchte, die Anhänger auf der anderen Seite sind einfach mehr und waren dann wahrscheinlich aus rein marktwirtschaftlichen Gründen die größere Klientel für Budweiser. Und dann, ja, das war ein Thema, worüber wir auch gesprochen haben. Aber das Kurioseste bei diesem Gespräch war natürlich, als ich dann Kid Rock gefragt habe, er heißt Bob Ritchie mit bürgerlichen Namen.
Warte. Kid Rock heißt Bob?
Ja. Er hat sich auch so vorgestellt, als er da ankam und sagte, hi, I'm Bob.
Hi, Bob.
Ja, weil ich auch nicht wusste, nenne ich ihn jetzt Kid oder Kid Rock?
Hey, Kid.
Und dann war es halt Bob.
Bob, yeah,
und,
of course.
Und dann habe ich ihn halt gefragt, wie eng bist du denn jetzt mit dem Präsidenten? Wir sehen Videos, gibt's von den beiden, die zusammen golfen oder auftreten auf der Bühne. Und er sagte, ziemlich eng, wir sprechen regelmäßig. Und dann habe ich gesagt, würdest du ihn dann auch anrufen? So jetzt, würde er drangehen sofort? Und man sagt, dann probieren wir mal, zückt sein Handy und wählt eine Nummer und nach zweimal Klingeln hat es auf Lautsprecher gestellt. Wer war dran? Donald Trump.
Oh nein. Echt?
Ja. Ja. Oh. Ja, Donald Trump. Und sagte eben so, hey, what's up, Bob?
Das ist, Leute, das ist wer der Ohr von der vielleicht zukünftige Präsident der Vereinigten Staaten hat.
Ja,
Bob, also a.k.a. Kid Rock.
Ja, ich glaube, einen engeren Beweis oder einen besseren Beweis, wie nah man mit Donald Trump ist, als einmal anrufen und nach zweimal klingeln geht der dran und fragt so, hey, was ist, geht ab, Bob? Das gibt's wohl kaum. Und dann hat Kid Rock gesagt, ja, auf Lautsprecher gestellt, hey, I'm here with German Television, ich bin hier mit dem deutschen Fernsehen. Und dann sagte Donald Trump nur, yeah, guys, treat Bob nicely, he's a good guy. und dann war nur ein kurzes Gespräch, aber es war schon ein skurriler Moment, wo man kurz danach dachte, ja. Ja, das wird alles in der Doku natürlich zu sehen sein. Das wird auf jeden Fall in den Film reinkommen, die Szene. Und dann, aber das war natürlich genau das Gegenteil vom Spektrum, wenn man so will, zwischen Max und Adam und Kid Rock. Mhm. Und dann sind wir zurück nach Chicago und haben eine andere Freundin von dir, Jeff, getroffen, Samira, die pakistanisch-amerikanischen Background hat, Muslim-American Background. Und die hat so ein bisschen beleuchtet, einen Einblick gegeben, wie eben dort viele eigentlich demokratisch wählende Menschen, vor allen Dingen auch nicht Trump-wählende, weil wir erinnern uns, in seiner Amtszeit während Corona gab es diesen Muslim-Ban, also der hieß nicht offiziell so, aber wo viele Menschen aus hauptsächlich muslimischen Ländern einfach nicht mehr einreisen durften plötzlich für eine Weile in den USA. Das ist dann natürlich überhaupt nicht gut angekommen in der Community. Die sagen, also Trump ist überhaupt nicht unser Mann, aber diese Unterstützung für Israel, diese unverbrüchliche und das, was da im Gazastreifen passiert und die vielen Tausenden, 30.000 plus Tote, die es da gibt, das mit, da können wir den nicht unterstützen. Mhm. Und wo viele wirklich zerrissen sind, wählen wir gar nicht dann oder wählen wir wen auch immer. Und das war auch interessant, da mal so einen Blick reinzubekommen. Das ist auf jeden Fall eine schlechte Nachricht für die Biden-Kampagne, wenn da auch Wählerstimmen, gerade in so wichtigen Swing States wie Michigan,
ja.
Im mittleren Westen.
Und Samira ist jemand auch, die hat für verschiedene politische Stiftungen gearbeitet. Sie weiß, was es bedeutet. Also das
ja.
ist
ja,
nicht,
das war auch
dass
wirklich
sie hat das Gefühl, ne, also sie muss wählen. Das ist ihr nicht nur Recht, aber Duty. Und aber ja, das ist wirklich zwischen, wie wir sagen, ein Stein und ein harter Ort, als Rock in a Hard Place, weil man muss dann entweder oder und oder man wählt dritte Partei und dann
zählt
das nicht.
Ja, aber die war richtig, richtig conflicted. Also ja. Das war ein spannendes Gespräch.
Und weiß sie schon, was sie machen will?
Nee. Also sie sagte, mal gucken, was bis dahin passiert. Vielleicht, ich glaube, so ein bisschen denken manche, die eben nicht Biden wählen wollen, vielleicht kommt tatsächlich ein Wechsel noch rein und dann können wir viel das leichter dann die, natürlich
Hoffnung, ja.
Gegen Trump stimmen. Und
Samira
so.
Ist auch jemand, der würde lieber für einen Kartoffel wählen als für Trump.
Ja, sie hat sich auch engagiert für demokratische Kampagnen und Kampagnen der Demokraten. Also insofern, das war ein sehr spannender Tag und der Abschluss dessen war, weil das Gespräch und das Treffen war am 4th of July und dann sind wir abends noch an den Lake Michigan gegangen, um das große Feuerwerk da zu sehen. Das war natürlich, ist immer beeindruckend. Das Allertollste, muss ich gestehen, das ich jemals erlebt habe an einem 4th of July, war auf der Mall in Washington, unter dem Washington Monument. Das ist natürlich bombastisch, wenn um dich herum das Kapitol auf der einen Seite, das Lincoln Memorial auf der anderen und dieser Obelisk des Washington Memorials. Also das kann ich auch nur empfehlen, wer Feuerwerk mag, der sollte das mal in den Kalender eintragen. Aber im ganzen Land gibt es ja auch tolle. In New York war auch wieder ein riesiges, ein ganz tolles. Und ich muss gestehen, ich weiß, aus Umweltschutzgründen ist das keine tolle Aktion, aber irgendwie, ich habe eine Schwäche für Feuerwerk. Es ist einfach, I can't help it. Das war auf jeden Fall ein tolles Erlebnis. Und dann haben wir die Drehreise abgeschlossen mit einem Abstecher in deine Heimatstadt Green Bay und haben dort einen Bekannten, einer guten Schulfreundin von dir getroffen. Und der ist ein evangelikaler Christ. Und da haben wir das Thema Abtreibung, das auch ein wichtiges Thema, glaube ich, für viele Demokraten zumindest auch sein wird, aber auch für viele Republikaner, ebenso wie ihn, die ja sehr für Pro-Life sind, er und seine Frau Micah und Courtney, die wir da getroffen haben und ihre Familie, und die haben uns mit zu einem Gottesdienst auch genommen, wo sehr, das hatte ich auch so noch nicht erlebt, sehr stark am Bibeltext das Ganze ausgerichtet ist. Also die nehmen die Bibel wirklich sehr wörtlich und die Predigt des Pastors war auch wirklich, fast jeder Absatz war mit einem Bibelzitat nochmal unterlegt und Maike hat die Bibel in so einer App und hat das Handy angehabt die ganze Zeit und hat ständig, wenn der Pastor dann irgendein Zitat wiedergebracht hat, schnell quasi das eingegeben, an welche Stelle, um es nochmal nachlesen zu können. Und für die ist auf jeden Fall diese ganze Pro-Life-Bewegung ist natürlich, das ist ja das Skurrile, dass Donald Trump nun wirklich nicht der Posterboy eines christlichen Mitmenschen ist und auch nicht den Werten und der Moral auch eines evangelikalen Christen entspricht. Aber vor 8 Jahren hat Mike Pence viele beruhigt, nach dem Motto, wenn Mike Pence als Vizepräsident, der ja auch ein gläubiger Christ war und ist, wenn der dabei ist, dann kann das ja nicht so schlimm sein. Und viele argumentieren das aber auch weg. Auch Micah und Courtney sagen, die Policy ist mir wichtig und das ist eben, dass unter ihm eher in die Richtung Pro-Life und es schwieriger wird, Abtreibungsrechte durchzusetzen. Das ist für sie wichtig. Und
das deswegen, ist der wichtigste.
Ja, für die beiden war das ja auf jeden Fall die wichtigste Motivation für Trump zu wählen. Oder das Thema, das sie am meisten bewegt. Also die ganze Pro-Life und Gegen-Choice. Und
so hypokritisch sein können, weil die alles ausblenden können, alles ignorieren können und dann nur auf das konzentrieren. Aber
auch das ein, glaube ich, sehr wichtiger Bestandteil unserer Doku und auch ein sehr interessantes Gespräch. Und auf jeden Fall haben wir eine Menge Eindrücke mitgenommen. Und jetzt geht es ans Sichten des Materials und die ganzen vielen Interviews auszuwerten und das ein bisschen in den Feinschliff zu bringen. Und wir werden ja dann noch einmal eine Runde näher dran, wenn die Conventions vorbei sind und wenn dann noch ein bisschen der Wahltermin näher rückt, einen weiteren Dreh machen und dann gucken, ob es dann überhaupt noch den Kandidaten Biden gibt. Also das könnte unseren Film natürlich nochmal verkomplizieren,
ne?
ja. Weil natürlich viele Gespräche jetzt auch erstmal mit diesen beiden Kandidaten mit dem Hintergrund angegangen worden sind. Aber das werden wir dann sehen. Ich werde jetzt auf jeden Fall, glaube ich, erstmal mein Jetlag auskurieren und
wie Biden, du machst einen Nachmittagsschlaf.
Genau, ich mache jetzt erstmal einen Nap und werde mich auf der Schiene bewegen. Dann werden wir in der nächsten Folge wahrscheinlich auf einen sehr bewegten Parteitag der Republikaner auch blicken. Und bin mal gespannt, wie das weitergeht. Also, für die heutige Folge auf jeden Fall sagen wir danke fürs Zuhören. Wenn nicht alles so ganz zusammenhängend war, was ich zumindest gesagt habe, dann mag es am Jetlag gelegen haben.
Nicht du, wegen Jeff, deiner Alter.
Du warst wie immer brillant, Jeff. Und von daher sagen wir vielen Dank, tschüss und bis zum nächsten Mal.
Bis dann.
Und ganz zum Schluss haben wir noch folgenden Hörtipp für euch. Was macht die Faszination Trash-TV aus? Kann Taylor Swift wirklich die Präsidentenwahl in den USA beeinflussen? Oder macht der Massentourismus die Kanaren tatsächlich kaputt? Das sind so Fragen, die der Nah-Dran-Podcast vom Westdeutschen Rundfunk jede Woche beantwortet. Die Hosts sprechen da mit Reporterinnen und Reportern, die wirklich nah dran sind an einem Thema, daher natürlich der Name. In einer Viertelstunde versteht man dann, was wirklich los ist. Nah-Dran erscheint immer freitags und gibt es natürlich überall, wo es Podcasts gibt, zum Beispiel in der ARD-Audiothek. Hört doch mal rein.